Für das Langfristportfolio bitte nichts machen, einfach liegen lassen, auch bitte nicht so oft reinschauen und nicht immer wieder auch wechseln in Fonds A, B, C, einfach laufen lassen.
Hallo und herzlich willkommen zu Börse at Home. Wie immer montags um 12 Uhr, wo wir uns 30 Minuten geballtem Börsenwissen widmen. Heute haben wir uns natürlich auch wieder einen ganz besonderen Gast eingeladen. Aber bevor wir einsteigen, erstmal kurz, worum soll es heute gehen? So, wir als Deutsche sind zwar nicht Weltmeister bei der WM dieses Jahr geworden oder werden es nicht mehr schaffen, aber wir sind tatsächlich Weltmeister, wenn es darum geht, irgendwas zu versichern, ne? Also ich denke, jeder hat so die typischen Sachen bei sich zu Hause, sei es eine Haftpflichtversicherung, sei es irgendwie die Kfz-Versicherung, alles, was so dazukommt. Und dann gibt es ja wirklich Versicherungen für alles, ja, sei es das Ceranfeld irgendwie bei der Kochplatte, sei es die Handyschutzversicherung, falls das Handy mal runterfällt und das Display geht zu Bruch. Aber was wir uns wirklich nicht anschauen, oder die wenigsten würde ich sagen, ist das eigene Depot. Und dabei steckt da ja auch wirklich Geld drin. Und deswegen soll es heute so ein bisschen darum gehen, wann macht das Sinn? Wofür brauchen wir das? Und wenn ich mich entscheide, das umzusetzen, wie kann ich das tun? Und dafür haben wir heute Falco Block da. Er ist bei der DZ-Bank tätig für Privatkunden als Anlegestratege. Falco, ich würde mal sagen, ich gebe das Zepter an dich weiter und du stellst dich mal kurz vor für diejenigen, die dich vielleicht noch nicht kennen.
Das mache ich gerne. Hallo Jana, vielen Dank für die Einladung. Ja, mein Name ist Falco Block. Ich bin seit etlichen Jahren bei der DZ-Bank in Frankfurt tätig. Ich habe dort zunächst mit dem Trainee-Programm begonnen, war dann 10 Jahre lang Aktienanalyst, habe also von der, wie es wahrscheinlich, Pike auf gelernt, wie man Unternehmen analysiert, Märkte, Derivate kamen dann einige Zeit dazu. Und dann bin ich vor einigen Jahren in den Bereich Vermarktung gewechselt. Wir nennen das B2C, also wir dürfen uns dort als einer der wenigen Kollegen bei uns in der Zentralbank auch um Privatkunden kümmern. Nicht beratend, aber natürlich informierend. Und ja, darum soll es heute gehen, dass ich euch mal ein bisschen die Informationen mitgebe, wie man ein Portfolio denn absichern kann, jetzt entweder einzeln oder jetzt auch mal für den Sommer.
Super, dann ist die Frage, vielleicht wenn wir uns das so ein bisschen anschauen, ne? KI zum Beispiel läuft ja jetzt gerade ziemlich, ziemlich gut. Doch die Frage, ne? KI-Blase, wie geht das weiter? Aber wenn man jetzt gerade schon mal diese KI-Gewinne hat, was mache ich da? Kann ich da schon irgendwie ansetzen und sagen, die nehme ich mit? Oder wie würden wir da einsteigen?
Guter Punkt. Ja, gibt da so schöne Börsensprüche, ne? Von Gewinnmitnahmen ist noch keiner arm geworden, heißt es, ehrlich gesagt. Oder, und dann gibt es noch diesen zweiten doofen Spruch: Gewinne laufen lassen, Verluste vermeiden. Kleiner Spoiler, letzteres ist ja extrem schwer, dass wir uns eingestehen, okay, eine Aktie hat 10, 20% verloren, davon dann runterzugehen. Das ist ja auch mal so ein Punkt. Aber jetzt nehmen wir mal an, wahrscheinlich gibt es auch den einen oder anderen von unter euch, der vielleicht KI-Werte einen guten Move gemacht hat, eine Nvidia oder eine, nehmen wir es, die SK Unix und so weiter. Und da ist natürlich die Frage, dann sitze ich vielleicht sogar auf mehreren 100% plus. Das ist ja jetzt gar nicht so unwahrscheinlich. Und das ist dann natürlich die Frage, was mache ich natürlich mit diesen Werten? Weil die zum einen natürlich eine sehr starke Komponente da mittlerweile in meinem Depot haben. Also konservative Sachen wie Versicherung, Branchen, Pharma, die sinken in der prozentualen Gewichtung immer weiter runter und die anderen steigen immer mehr. Und da habe ich das gleiche Problem wie diesem MSCI World. Der läuft zwar super, aber ich habe natürlich eine extreme Übergewichtung und wenn dann jetzt mal die Luft mal kurzfristig rausgeht, dann rappelt das natürlich auch relativ schnell im Portfolio. Das haben wir ja letzte Woche gesehen. Samsung hat super Zahlen gebracht, aber wie hast du schön, nicht so gut wie die Flüsterschätzung und dann kriegt so eine Aktie auch gerne mal 10% auf die Mütze. Also das geht dann relativ schnell und dann kann es auch mal 20% runtergehen. Und deswegen ist die Frage, wie versichere ich mich dagegen? Und da habe ich natürlich verschiedene Möglichkeiten. Zum einen kann ich natürlich mal so einen Cut einziehen. Also ich persönlich mache das zum Beispiel so, ich habe eine Portfolioaufbau und dann gucke ich mal an, wie viele Einzelaktien habe ich dann, wie viele ETFs und dergleichen. Bei den Einzelaktien gucke ich auch mal rein, dass die nicht übergewichten. Und dann, wenn man alle paar Monate mal reinschaut, muss man dann überlegen, ziehe ich dann einen Cut ein? Das heißt, ich verkaufe. Das Problem ist natürlich, in Anführungsstrichen, ich kriege ja dann, die einen werden dann sagen, ja, muss ich ja Steuern zahlen und sowas. Interessiert mich persönlich ehrlich gesagt wenig. Wenn ich keinen Gewinn mache, muss ich ja keine Steuern zahlen. Aber das ist nun mal so. Die Frage ist eher, das Geld landet ja dann auf dem Giro- oder Verrechnungskonto. Was mache ich dann damit? Das liegt dann da rum dafür null. Könnte ja theoretisch, wenn es in der Aktie weiterlaufen würde, weiterhin Rendite bringen. Deswegen ist die Frage, was kann ich denn alternativ machen? Und da kann man sich das mal anschauen, wie so große Fonds-Profis das machen. Die nehmen dann eben einen kleinen Teil dieses Geldes und packen das in eine Versicherung. Und das können dann zum Beispiel eben gegenläufige Positionen sein, indem man dann zum Beispiel sich auch mal Short-Optionsscheine oder ähnliches mal anschaut. Aber wichtig ist eigentlich, dass man sich regelmäßig seine Position anguckt. Wie gesagt, die Gewinne zwar laufen lässt, aber schaut, dass das Portfolio dann, ich sag mal, auch gewichtet ist, weil ansonsten, wenn es mal eben jetzt mal rappelt, vor allem KI, ich sehe so manche Depots, die sind dann zu 70% KI und US-lastig. Und wenn da was passiert, dann tut es halt ganz schnell mal weh, ne?
Absolut, ja. Also ich glaube auch da, ne, Stichwort Klumpenrisiko, was man da alles hat. Und das ist ja auch immer psychologisch so ein bisschen die Frage, dass man denkt, ach, es könnte ja immer noch weiter nach oben gehen und ich will gar nicht aussteigen und ich will noch irgendwie an dieser Kursentwicklung weiter partizipieren. Und wenn man dann doch drin bleibt, dann geht es wieder bergab, dann ist wieder das Thema, ach, hätte ich mal was gemacht, wäre ich doch schon früher ausgestiegen. Und das ist ja genau die Schwierigkeit eigentlich. Oder auch, ne, wenn wir jetzt über Sommerurlaub sprechen, ich lasse mein Depot laufen, ich schaue vielleicht 2, 3 Wochen gar nicht rein, aber habe vielleicht so ein bisschen das Gefühl, oh, das könnte sich jetzt doch nochmal anders entwickeln, als ich mir das wünschen würde oder als ich mir das vorstelle. Und auch da hattest du ja schon so ein bisschen angedeutet, taktische Absicherungen. Wie sieht sowas aus?
Genau, also vielleicht sollte ich auch mal unterscheiden, welche Depots spreche ich denn da. Es macht natürlich, insbesondere wenn ich weiter fortgeschritten bin in meiner, ich sag mal, beim Portfolioaufbau, macht es natürlich durchaus Sinn, dass ich zwei Depots fahre. Das eine ist wirklich das Altersvorsorgedepot, das lasse ich 20, 30 Jahre liegen. Da sollte ich auch nicht so viel dran rumwerkeln, einfach laufen lassen. Allerdings vielleicht nicht unbedingt mit Einzelwerten arbeiten. Also da sind natürlich aktive Fonds oder passive ETFs breit gestreut. Bitte nicht alle, ne, wie gesagt, auf den Undecided World setzen. Sicherlich eine gute Idee. Und da muss ich auch nicht unbedingt, ich sag mal, was absichern. Ich glaube, da hatte ich es mit einer Kollegin Edda, die das Thema ja auch ab und zu schon mal hatte. Da brauche ich eigentlich nicht taktisch sagen, sell in May and go away und dann im Herbst wieder einsteigen. Das macht eigentlich meistens gar keinen Sinn. Wenn ich aber vielleicht ein zweites Depot habe, wo ich auch mal taktisch was ausprobiere, wo ich mit Einzelwerten agiere, wo ich auch mit Derivaten unterwegs bin, dann macht es durchaus auch Sinn, dass ich entsprechend dort schaue, dass ich dann eben da nicht einfach so drauf loslaufe, sondern eben ein gewisses Fangnetz einarbeite. Eine Möglichkeit ist, wenn ich es jetzt mal allgemein mir Unternehmen anschaue, ist natürlich, wenn ich gekauft habe, einen Wert, dass ich mir an der Stelle immer gleich überlege, wann ist der denn für mich nicht mehr attraktiv? Oder ab wie viel Prozent Minus steige ich denn aus? Das kann global sein, dass man sagt, okay, war immer bei 10% Minus steige ich aus oder bei minus 20 oder man macht Einzelwerte einzeln. Aber dann würde ich immer empfehlen, kauft den Wert und setzt gleich eine Stop-Loss-Order. Gleich zum Anfang vor allem und nicht irgendwie 3 Wochen später, weil dann ist das schon wieder vergessen und dann will man das nicht. Das bieten manche Broker sogar direkt an. Man kauft und sofort kommt die Maske, willst du diesen Wert absichern und mach das an dieser Stelle gleich und setzt dann das Stop-Loss-Order ein, minus 20% beispielsweise. Und dann gibt es ja auch noch die Möglichkeit der Trailing-Stop-Loss-Orders. Da hatte ich mich im Podcast ja auch vor einiger Zeit mit der Edda mal drüber unterhalten, wo man eben sagt, das Ding zieht danach. Also die Aktie kostet 100 Euro, abgesichert bei 80 und wenn sie auf 200 € steigt, dann ist eben die Absicherung 20% drunter, also bei 160, genau, wird sie nachgezogen. Und da muss man nicht regelmäßig drauf schauen. Wenn ich jetzt ein Gesamtportfolio mal anschaue und sage, jetzt will ich beruhigt in Sommerurlaub gehen, und das machen auch manche Fondsmanager auch, weil die ja ihre Position nicht verkaufen können oder wollen, können manchmal auch nicht, weil dann bewegen sie ihren eigenen Markt. Das ist bei privaten Anlegern meistens ja nicht der Fall. Aber ich habe natürlich schon die Möglichkeit, dass ich sage, ich gebe einen kleinen Teil für so eine Art Versicherungsprämie aus und kann dann sogar eine Short-Option eingehen. Ich vergleiche das mal ganz gern mit einer Autoversicherung. Die allermeisten von uns haben ja ihr Auto versichert, die meisten haben Vollkasko und sagen sich dann eben, wenn das Auto einen Totalschaden erleidet, dann bekomme ich von der Versicherung X Euro abzüglich einer Selbstbeteiligung. Und das kann man mit einem Portfolio auch machen. Ich habe mir das hier nochmal angeschaut, wie es aktuell aussieht. Und das ist auch gar nicht so teuer, wie man das eigentlich denken möge, weil aktuell ist die Marktschwankung, die sogenannte implizite, also von den Märkten, von den Teilnehmern erwartete Volatilität, ist sehr niedrig. Das heißt also, der Markt geht nicht davon aus, dass in den nächsten Monaten der Markt besonders stark auf und ab gehen wird. Interessanterweise, weil wir gehen jetzt langsam in so eine langweilige Sommerphase. Das kann ich ablesen am sogar VDAX, der Volatilitäts-DAX. Der liegt aktuell so bei 18. Langfristig liegt er eigentlich eher so bei 25. Also die Marktteilnehmer sind erstaunlich gelassen. Das ist das eine, was man daran ablesen kann. Und zum anderen ist der Vorteil, auch da kommen wir wieder auf die Versicherung zu sprechen. Ich sage mal ganz gern, der Fahranfänger im Golf GTI, der zahlt eben 300%, also gleich 2000 Euro für die Versicherung. Und der, ich hoffe, ich drehe das keinem auf die Füße, 60-jährige Oberschullehrer, ich sage mal, ne, 40 Jahre lang unfallfrei gefahren, der hat dann seine 30%. So ist das im Endeffekt im Markt auch. Wenn wenig los ist, wenig Gefahr droht, dann sind diese Produkte günstig. Beispiel, stellt euch das vor, ihr habt ein Depot, 100.000 Euro, um mal glatte Zahlen zu nennen, und das basiert hauptsächlich auf dem DAX. Weil ich muss ja irgendwas haben, was ich dagegen stellen kann. Aber nehmen wir mal an, ein Anleger hätte ein DAX-ähnliches Depot und denkt so bis Jahresende, da könnte noch was kommen, ich will mich absichern. Der DAX steht ungefähr bei 25.000 Punkte, 5 Monate will ich das Ding laufen lassen. Und jetzt kommt, ich habe so eine Eigenbeteiligung. Das ist ganz wichtig, auch wieder wie beim Auto. Ab wie vielen Punkten wird denn dieser Put, den ich dann kaufe, wird er aktiv? Wird er sofort aktiv? Dann ist das die Versicherung sehr teuer. Also es wäre wie null Selbstbeteiligung. Oder ich mache so zum Beispiel 5%. 5% trage ich selbst. Das wären dann so 23.800 Punkte. Und ab dem Zeitpunkt fängt dieser Short-Option schon an zu laufen. Ja, und dann habe ich das mal ausgerechnet. Ich muss dann sagen, 100.000 Euro Depot durch 25.000 DAX-Punkte sind 4. Und ich habe immer ein Bezugsverhältnis 1 zu 100. Das heißt also, ich brauche 100 Scheine, um einen DAX abzusichern. Also 4 mal diese 1 zu 100 sind 400 dieser Puts. Und die kosten aktuell 5,70 € pro Stück. Das heißt, da rede ich von 2.300 Euro. Und damit habe ich mein Portfolio abgesichert ab minus 5%. Das heißt also, ich investiere 2,5% meines Portfolios. Da kann man sich ja wieder ausdenken. Ne? Ich habe ein Auto, 50.000 Euro. Sagt mir, was kostet die Versicherung? 1.000 Euro im Jahr, kann man ja auch ungefähr ausrechnen. Ja, und dann ist das Portfolio abgesichert. Bis zu einem gewissen Punkt. Das heißt, ich habe so einen Mittelwert und dann sinkt das Portfolio. Erstmal geht es zum Einlassen, aber an einem bestimmten Punkt fängt dieser Put dann an auszuzahlen. Also der zahlt jetzt nicht monatlich was aus, sondern es geht immer um einen sogenannten Zeitpunkt zur Laufzeitende. Und dann zahlt er mir im Endeffekt eine Differenz aus zwischen dem, was mein Absicherungsniveau ist und da, wo wir stehen. Und nehmen wir mal an, ich habe es mal ausgerechnet, der DAX würde auf 20.000 Punkte fallen bis zum Jahresende. Dann liefert mir die Absicherung etwa 13.000 Euro. Das Depot sinkt entsprechend und ich bin dann bei ja, etwa minus 8%. Das ist das Maximum, was ich verlieren kann. Da bin ich dann abgesichert. Da kann danach eigentlich nichts mehr passieren. Da kann es so weit fallen, wie ich will. Ich bin im Endeffekt einfach safe. Und der große Vorteil ist ja, wenn es nach oben geht, das ist ja der eigentliche Sinn, ich weiß es ja nicht, aber wenn es nach oben geht, dann ist dieser Put, dieser Optionsschein, den ich gekauft habe, ist natürlich null. Das ist wie die Versicherungsprämie beim Auto. Ich will ja Gottes Willen gar keinen Schaden. Dann ist das weg, aber mein Portfolio steigt und dann muss das Portfolio gerade mal so um eben diese 2,5% steigen. Dann bin ich wieder plus minus null. Und wenn es nach oben geht, bin ich voll dabei und da muss eben keinerlei Aktien verkaufen, nachher wieder einsteigen, was ja auch immer wieder schwierig ist. Das war jetzt mal so ein Schnelldurchgang. Das muss man sich dann mal ganz genau nochmal zu Gemüte führen. Aber so würde das funktionieren, indem ich sage, also, was ist mein Portfolio? Wogegen will ich mich absichern? Wie lange? Und dann kann man dann entsprechend das mit Formeln ausrechnen. Und dann habe ich eben diese Gegenposition. Entweder kann ich das nur machen über den Sommer oder auch bis zum Jahresende. Zu kurz laufen lassen würde ich sie nicht, weil die verlieren immer sehr stark, diese Optionen. Also so 5, 6 Monate würde ich sie laufen lassen. Geht auch bis zu einem Jahr, aber nicht viel länger, weil dann werden sie wieder teuer. Dann macht es wieder keinen Sinn. Und so würde das funktionieren und dann bin ich im Endeffekt mit meinem Depot abgesichert. Und das kann ich ja dann auch entsprechend auch über den Herbst noch weiterlaufen lassen und dann mich nicht weiter darum kümmern. Ne?
Okay, also im Prinzip kann man sich das ein bisschen so vorstellen, wie eigentlich, wie wir schon gesagt haben, mit Versicherung, ne? Wenn alles gut läuft, dann ist es super, ich habe das und kann vielleicht ruhig schlafen und sagen, super, ich bin im Zweifel abgesichert. Und wenn es sich doch negativ entwickelt, dann habe ich so ein bisschen so eine Abfederung, dass ich sage, wie du mit den 8% meintest, mit den minus 8%, dass es dann nicht die minus 20 beispielsweise sind, sondern eben nur die minus 8%. Das heißt, ein bisschen Risikoreduktion, Risikominimierung. Ist das so richtig?
Genau. Ja, und das kann ich auch mit Einzelwerten eigentlich auch machen. Also jetzt nehmen wir mal wieder die Nvidia. Ne? Da sitzt vielleicht jemand auf 800% plus und sagt sich, boah, was mache ich jetzt? Könnte ja noch auf 1.000 gehen oder es könnte runtergehen auf nur noch 500% plus, weil an diesen Werten merkt man es ja auch ganz schnell, sobald mal so eine Spirale ins Laufen kommt, ist verkaufen, verkaufen, verkaufen. Rheinmetall haben wir sie auch sehr schön gesehen. Die waren ja bei 2.000 Euro Kurswert. Jetzt haben sie sich nahezu halbiert. Ne? Das bin ich ganz ehrlich, ne, wenn ich dir das vor ein paar Monaten gesagt hätte, hättest du gesagt, never, weil die Auftragsbücher sind voll und die Welt wird nicht sicherer. Und selbst jetzt hier das Getrommel von Trump im Iran hat nicht dafür zugesorgt, dass die Aktie jetzt nochmal wieder richtig kräftig nach oben gegangen ist. Ist mir ein bisschen erholt, aber das sind so Beispiele, wo man sieht, okay, was mache ich dann? Ne? Nehme ich Gewinne mit? Ja, warte, bis es runtergeht. Und dann ist aber die Frage, wann steige ich denn wieder ein? Und dann könnte ich eben sagen, okay, ich investiere eben 5% meiner Gewinne in eine solche Absicherung und die Hauptposition steigt und auf der anderen Seite habe ich dann diese Absicherung. Das muss man eben klassischerweise mit Zertifikaten machen, mit Hebelprodukten, weil da setze ich nur ein ganz, ganz wenig Geld ein, habe aber eben diesen extremen Hebel Normalerweise setzt man diese Produkte eigentlich eher ein, überproportional nach oben partizipieren, aber ich habe hier auch eine Verwendung eben, indem ich sie zur Absicherung einsetze. Und da kann ich Turbo-Zertifikate nehmen, die sind volatilitätsunabhängig. Klassische Optionsscheine finde ich hier immer richtig interessant, weil wenn ein Wert fällt, dann steigt die Volatilität, da habe ich nochmal so einen richtigen Zusatzertrag. Weil es das heißt ja immer, ne, rauf geht's mit der Treppe und abwärts geht's im Fahrstuhl. Und dann werden die nochmal so richtig attraktiv. Also ich investiere 2-3% und bin dann abgesichert und kann entsprechend die Position dann verlaufen lassen.
Da hast du eigentlich auch schon so ein paar Fragen beantwortet, die gerade tatsächlich reinkamen, wie man denn das genau macht, ne? Also wie man diese Put-Option oder wie man darin investieren kann, ne? Bedeutet im Endeffekt, ich kaufe mir eine Anlage oder Hebelprodukt, je nachdem, um mich dann sozusagen abzusichern. Bisschen Eigenwerbung muss ja sein, aber gibt es beispielsweise auf unserem Handelsplatz in Frankfurt die Möglichkeit, sowas zu kaufen. Dann will auch Markus wissen, weil wir hatten ja schon über die Absicherung gesprochen. Du hattest gesagt, Einzelwerte, Depot an sich. Wie das mit Edelmetallen aussieht, beziehungsweise physisches Gold. Kannst du dazu was sagen? Macht das irgendwie Sinn oder ist es was, wo du sagst, naja, das ist nochmal ein separates Thema? Ich würde sagen, es ist natürlich auch nochmal ein Unterschied, ob man wirklich physisches Gold hat oder ob man vielleicht ein Gold-ETP hat, der als Einzelpapier wieder so verkaufbar ist über die Börse.
Genau, geht es jetzt darum, wie ich das absichere oder ob das eine Möglichkeit ist,
Ob
das
das
Depot?
funktioniert überhaupt? Und
Ja,
wenn das funktioniert, wie kann ich das machen?
also grundsätzlich sagt man ja, also es gibt so eine Faustformel, so 5-8% Gold im Depot ist immer eine gute Idee. Gold ist jetzt nicht volatilitätsarm, das muss man auch ganz ehrlich mal sagen. Täuscht euch da nicht, Gold hat eine relativ hohe Volatilität im Durchschnitt von 25 bis 30, aber es zeigt sich, Gold ist eben ein antizipativer Faktor, also Krise geht rauf, ne? Gold geht rauf und umgekehrt. Und deswegen sorgt Gold langfristig dafür, wenn man sich das über Jahrzehnte anschaut, dass Volatilität aus dem Portfolio rausgeholt wird und ist es eben ein natürlicher Hedge. Gibt es eine Faustformel, so 5-8% Goldanteil im Portfolio, also wenn ich die 100.000 Euro gesamt hätte, macht es Sinn, dass ich so 5.000 bis 8.000 Euro Gold im Depot habe. Dann, ich sag mal, habe ich auch so einen Naturhedge, kann man so sagen. Es wirkt ja auch entsprechend gegen Inflation. Es steigt ja im Grunde eben mit der Inflation. Wie ich das nur mache, ne? Ob ich jetzt entsprechend Goldmünzen nehme und sie im Garten vergrabe oder ob ich dann entsprechend auch Euro-Produkte nehme, im Endeffekt um da gesicherte Zertifikate, das kann dann jedem selbst überlassen werden. Das ist dann eigentlich wurscht, ne? Aber so 5-8% Gold im Depot ist nie verkehrt, sorgt langfristig eben für weniger Volatilität und eine Absicherung gegenüber Krisen.
Vielen Dank, Volker. Auch hier nochmal kurz der Hinweis. Ich denke, das ist klar, aber wie auch immer, es ist eine Informationsveranstaltung, keine Anlageberatung. Deswegen vielen Dank, dass du trotzdem so detailliert drauf eingegangen bist. Dann will auch noch BB wissen, wie sieht das aus mit den verschiedenen Optionen, ne? Also Anlage, Hebelprodukte ist ja erstmal sehr allgemein. Was für Produkte gibt es da oder was kann man sich da anschauen?
Genau. Also der absolute Klassiker sind ja die sogenannten Optionsscheine. Die gibt es schon seit sehr langer Zeit. Ein Optionsschein heißt, ich kaufe einen Optionsschein mit einem Basiswert und einem Basispreis und die haben immer eine gewisse Laufzeit. Wir emittieren diese Produkte in der Regel mit 6, 9, 12, 18 Monate und dann kaufe ich diesen Schein und habe dann, wenn ich einen sogar Put-Optionsschein habe, habe ich das Recht, den zugrunde liegenden Basiswert, also zum Beispiel den DAX oder eine Einzelwerte, am Laufzeitende an die Bank zu verkaufen. Nehmen wir mal an, ich habe eine Aktie, die kostet 100 Euro. Ich nehme einen Put-Optionsschein mit Basis 90 Euro. Ich erwarte, die Aktie könnte stark fallen. Laufzeit ein Jahr. Dann kann ich in einem Jahr hingehen zur Bank oder zum Emittenten und sagen, guck mal hier, ich habe die Aktie XY, die steht jetzt bei 70, aber ich habe mir das Recht von dir gekauft, die zu 90 an dich abzugeben. Also jetzt bitte gib mir für meine Scheine, die ich dir gebe, dann 90 Euro. Das ist dann eben die Absicherung und dafür zahle ich eine gewisse Prämie im Voraus, das ist dann der Preis des Optionsscheins. Das ist so ein klassischer Optionsschein. Dann gibt es noch diverse Abwandlungen, die in letzter Zeit dazu entstanden sind. Das sind zum Beispiel ja Turbo-Zertifikate. Auch die wirken. Es gibt welche, die, wie gesagt, nach oben gehen oder welche nach unten partizipieren. Nach oben nennt sich das immer Call, nach unten immer Put. Da gibt es zum Beispiel auch welche ohne Laufzeitbegrenzung. Das heißt, da kann ich deutlich länger laufen lassen. Und die sind weniger abhängig von der Volatilität. Bei Optionsscheinen, da gibt es die sogenannten Griechen. Und jetzt dann zu sehr ins Detail zu gehen, das sind Abhängigkeiten, wie der Preis des Optionsscheins zusammensetzt. Die sind ein bisschen komplexer. Aber das sind so, aber klassisch zusammengefasst sind das sogenannte Hebelzertifikate. Und da müsst ihr sogar auf die Put- oder Short-Seite schauen, weil das sind die Produkte, die profitieren davon, wenn der Basiswert sinkt.
Aber auch wie immer, es ist eine Option, ne? Also ich kann entscheiden, dieses Recht zu kaufen.
Genau.
Und dann zu überlegen, möchte ich diese Option ausüben in dem Moment? Also lohnen sich die 90 Euro noch für mich in deinem Beispiel? Oder sage ich, okay, ich möchte die Option verfallen lassen und reagiere nicht darauf, weil es für mich keinen Mehrwert hat?
Genau, in der Praxis sieht es eben so aus, ich glaube 98, 99% aller Scheine werden verkauft. Kein Mensch übt diese Scheine aus, also weder einer will sie zum Verkauf nutzen, noch nutzt einer, wenn ein Call ist, dass er an den Emittenten rangeht, sagt, ich hätte jetzt gerne die XY-Aktie zu einem niedrigeren Kurs, als jetzt aktuell ist. Man spekuliert meistens immer eben darauf, dass der Optionsschein den Basiswert überproportional abbildet. Also wenn ich einen Hebel habe von 10 und die Aktie bewegt sich um 1%, dann steigt oder fällt diese Option schon eben um 10%. Und darauf setze ich dann meistens. Das, was wir hier haben, ist so eine Art Zweitverwendung, aber man kann es eben nutzen. So funktionieren diese Scheine.
Lana, wissen, es kommen ja einige gute Fragen rein. Optionsscheine, wie ist es im Gegensatz zu Optionen? Sind die nur am Ende der Laufzeit auszuüben?
Also Optionen ist immer die Frage, wie man es definiert. Also für mich ist eine Option eigentlich was für einen Profi, sagen wir mal so. Ihr müsst euch das so vorstellen, es gibt ja sogenannte Optionsmärkte. Da ist festgelegt zwischen zwei gleichwertigen Komponenten, also wirklich Bank und Bank, die verhandeln miteinander und sagen, du lieferst mir am 21.07. um die und die Uhrzeit genau das. Da gibt es dann einmal die Futures, daran muss ich mich handeln, und dann gibt es die Option, da muss ich nicht. Aber ich kann mir das im Vorfeld überlegen, muss aber vorher schon eine richtig große Marge hinterlegen. Und wenn man das Ganze runterbricht, kleinteilig, sodass es für den Kleinanleger nutzbar ist, dann nennt sich das Ganze Optionsschein. Das ist eigentlich so, sagen wir mal, die grundsätzliche Idee. Es gibt zwei Arten. Es gibt die europäische Variante, die ist dann nur am Ende der Laufzeit wirklich ausübbar. Und dann gibt es die amerikanische Variante, das ist die überwiegende. Da könnt ihr jederzeit, könntet ihr an die Bank herantreten und sagen, ich würde jetzt gerne mein Optionsrecht ausüben. Wie gesagt, ist ziemlich theoretisches Konstrukt, wird fast nie benutzt, aber die meisten sind dann eben so, während der Laufzeit kann ich jederzeit verkaufen oder ich kann aber jederzeit auch ausüben. Das ist dann das meiste. Wenn ich, wie gesagt, als Absicherung nehme, müsste ich mir eben überlegen, bis zu welchem Zeitpunkt will ich denn abgesichert sein, und mindestens bis zu dieser Laufzeit sollte eben dieser Schein auch seine Gültigkeit haben, weil an dem Tag läuft er aus und dann wird ausgeübt oder er verfällt eben und dann kann ich nichts mehr machen.
Und was mich da auch nochmal interessieren würde, tatsächlich, auch wenn die Frage jetzt noch nicht kam, aber es ist ja immer so eine Frage wie bei einer Versicherung. Ne? Mache ich das jetzt? Lohnt sich das nicht? Im Endeffekt, vor Versicherungsabschluss weiß man nie, werde ich einen Autofall haben oder nicht? Wird das Handy runterfallen, das Glas zerspringen oder nicht? Aber hast du da so einen Anhaltspunkt, wo du sagst, wir hatten es jetzt beispielsweise schon mal mit der Dauer, dass eine bestimmte Dauer vielleicht nicht zu überschreiten ist? Gibt es so Anhaltspunkte, VDAX, wie auch immer, wo du sagst, da könnte man dran ablesen, ob es mehr Sinn macht oder weniger Sinn macht? Ist es ein persönliches Gefühl, ein persönlicher Glaubenssatz, dass ich denke, der Markt entwickelt sich gegebenenfalls in eine bestimmte Richtung, die für mich nicht optimal ist? Ich weiß, es ist wahrscheinlich nicht so einfach zu beantworten, aber vielleicht hast du da ja so ein paar Anhaltspunkte, die du teilen kannst.
Also grundsätzlich kann man sagen, bei der Versicherung fällt es uns ja relativ einfach. Ne? Also ich versichere mein Auto, weil ich natürlich denke, Gott, wenn das Ding kaputt geht, die Wahrscheinlichkeit ist auch wahrscheinlich nicht so groß. Oder sonstige Versicherung, oder wir sind eben gesagt überversichert. Nehmen wir mal an, ich habe ein Handy für 800 Euro und versichere das jetzt für 15 Euro im Monat. Und der statistische Fall, dass das Ding kaputt geht, ist nach 24 Monaten der Fall. Dann rechne ich dann 24 mal 15 und dann habe ich das Ding eigentlich fast doppelt bezahlt. Ne? Und wenn das Handy mal runterfallen sollte, die Frage ist, kriege ich das sofort? Nee, ich kriege ja nicht die 800 Euro, ich kriege dann den Zeitwert. Und. Also da fällt uns aber relativ leicht, das Kreuzchen zu machen mit, ja, ich möchte eine Versicherung. Bei dieser Versicherung des Depots, da muss ich mich ja aktiv dazu entscheiden, ich sage jetzt mal ganz plakativ, diese 2.300 Euro, die ich da vorhin gesagt habe, in den Sand zu setzen, weil ich will ja gar nicht, dass das fällt. Ne? Ich erwarte ja eigentlich eher, dass es steigt, aber ich muss aktiv sein, ich investiere diese 200.000 Euro, die sind wahrscheinlich weg, aber dann kann nichts passieren. Grundsätzlich finde ich es immer dann interessant, wenn der VDAX, das ist ja, also wie gesagt, der Volatilitätsindex, der aus Marktpreisen von Optionen abgelesen wird, also das dreht sich auch quasi immer so um sich selbst, wenn die Marktteilnehmer so wenig wahrscheinlich eine Bewegung sehen, gerade dann kann was passieren, weil das ist eben dieser Fall nach dem Motto, wenn keiner damit rechnet, dann ist es eben der Fall. Und das sehen wir immer dann, wenn eben die Volatilitäten deutlich unter 20 fallen. Und dann sind ja auch noch die Optionspreise und damit die Absicherung so günstig. Das hat also dieser Zweieffekt. Also erstmal, ich kann ablesen, die Marktteilnehmer sind erstaunlich gelassen. Das ist schon mal immer ein gewisses Warnzeichen per se. Also wenn keiner damit rechnet, dann sind ja auch im Endeffekt alle investiert, das ist ja auch das Thema, ne? Wenn alle investiert sind und keiner mit fallenden Preisen rechnet und dann geht es mal runter und dann kann keiner mehr nachkaufen. Und wie gesagt, wenn ich eben deutlich unter die 20er-Marke falle, dann sind die Preise relativ günstig. An dieser Marke würde ich es immer so ein bisschen festmachen. Also ich habe mir grundsätzlich immer überlegt, ob ich einfach sage, hier für den Juni, Juli, August kaufe ich mir einfach immer mal einen DAX-Put regelmäßig und lasse den dann eben laufen über den Sommer. Wenn es gut geht, kriege ich einen gewissen Ertrag raus, habe also meinen Verlust ein bisschen begrenzt. Und wenn nicht, dann habe ich eben diesen Betrag ausgegeben für die Versicherung, aber mein Portfolio steigt ja. Natürlich kann ich eigentlich effektiv eigentlich nicht wirklich verlieren. Klar, ich habe jetzt diese Differenz, wo ich sage, der Markt muss ein bisschen steigen, damit ich diese Optionsscheinprämie wieder reinhole. Aber ansonsten kann eigentlich nicht viel passieren. Wenn ich das richtig regelmäßig mache, das zeigen dann immer Statistiken, das muss ich dann aber auch durchhalten. Das ist wichtig. Also ne, jeden Sommer über 10 Jahre lang, dann kann das eben mein Portfolio ein bisschen blättern. So kann man das sich vielleicht auch als Termin in den Kalender setzen. Weil wenn jetzt die Fondsmanager, das ist auch wirklich so, die klappen ihre Bücher zu, dann fahren sie schön auf Long Island, machen da Pause. Und wenn jetzt ganz wenig oder wenig Leute verkaufen, dann ist das so eine Kaskade und dann sehen wir dann, wie relativ schnell dann der Markt auch mal 5, 8 oder 9% runtergeht. Und dann ist keiner da, der dann dagegen kauft.
Ja, verstanden. Das ist vielleicht auch mit dem VDAX erstmal was, wo man das genau gegenteilig erwarten würde, ne? Wenn die Erwartung im Markt ist, dass da was passiert, dass man dann eher das Gefühl hat, man muss mitziehen. Aber wie du auch schon sagtest, da ist natürlich so ein bisschen zweischneidiges Schwert, weil genau dann ist es ja auch teurer, wenn jeder eine Absicherung haben will, weil einfach auch der Bedarf da ist.
Genau. Es gibt ja noch diesen Fear and Greed Index, müsste ich auch gerade mal nachgucken, der ist auch mal ganz interessant. Das ist ja auch so ein Kontraindikator. Also wenn im Endeffekt alle denken, och, ist doch nichts los, dann sollte man vorsichtig sein. Also jetzt aktuell ist er neutral, wenn ich es richtig sehe. Weder Fisch noch Fleisch, alle bewegen sich so. Gucken wir mal, was kommt. Wenn der im Bereich Extreme Greed, also alle sind euphorisch am Markt, ne, dann muss man immer vorsichtig sein, weil dann sind ja, wie gesagt, ne, dann sind ja alle investiert. Ne, wenn ich da mal rumfrage, sind alle investiert. Keiner will ja noch eine einzige Aktie abgeben. Und auf der anderen Seite, wenn ich dann eben in extremer Angst bin, ne, dann waren meistens immer gute Zeitpunkte einzukaufen. Also immer antizyklisch. Ist aber echt schwer. Sagt sich ganz einfach, da kann man Bücher drüber schreiben ohne Ende. Und immer in der Situation, wo es dann der Fall ist, dann fallen einem tausend Argumente, wo man sagt, nee, ich kann doch jetzt nicht in ein fallendes Messer greifen. Ne? Gleich wieder nächste Börsenregel, greife nicht in ein fallendes Messer. Also deswegen ist das halt immer wahnsinnig schwer. Deswegen ist es eigentlich immer gut, wenn man, wie zum Beispiel mit den Stop-Loss und so weiter, dass das möglichst versucht zu automatisieren, damit man eben gar nicht versucht zu sagen, ich bin so diszipliniert, dass ich das im Kopf hinbekomme. Klappt einfach nicht. Also da gibt es kleine Bereiche im Gehirn, die lähmen einen in der Angst und lassen einen dann nicht mehr rational agieren.
Ja, die Psychologie der Börse, ne, da gibt es ja unendlich viele Weisheiten dazu, wie du auch schon gesagt hattest. Auch da gibt es ja auch diesen berühmten Spruch, wenn alle gierig sind, sei ängstlich und wenn alle ängstlich sind, sei gierig. Und das ist ja
Genau.
genau dieses Antizyklische, was du schon angesprochen hast. Und von daher macht es vielleicht auch Sinn, wenn ich dich richtig verstehe, sich das so ein bisschen strategisch zu überlegen. Du meintest ja schon von wegen, sich ein Kreuzchen im Kalender machen während des Sommers, dass man so ein bisschen das kontinuierlich fortführt und weiß, es könnte was passieren und ich sichere mich aktiv dagegen ab, wo es eben Sinn macht. Also vielleicht, um es auch nochmal zusammenzufassen, du hast ja auch schon gesagt, man muss immer überlegen, wenn es jetzt Buy and Hold ist und ich sage, das ist Altersvorsorgedepot für 20, 30 Jahre, dann brauche ich da jetzt nicht für 5 Monate absichern, weil natürlich auf die Erwartung ist, der Markt erholt sich wieder, es gleicht sich wieder aus, sondern das sind dann eher so strategische Investments, ne? Also wenn etwas besonders gut läuft, dann ist ja die Frage, nehme ich die Gewinne mit und wenn etwas schlecht laufen könnte, dass ich gegen diesen Absturz ein bisschen gewappnet bin.
Ja, genau, weil vor allem bei dem Buy-and-Hold-Portfolio, da gehe ich ja von auch mal davon aus, dass die meisten das damit eventuell, also idealerweise mit Sparplänen weiter besparen. Also immer wenn das Gehalt reinkommt, beziehungsweise möglichst nicht zum 1., sondern vielleicht zum 15. oder ein bisschen später, die ETF- oder Fonds-Sparpläne auflegen, dann freue ich mich ja ehrlich gesagt sogar über rückgängige Kurse, weil dann kaufe ich regelmäßig günstig. Also da habe ich quasi schon eine Art Hedge mit drin. Aber eben, wenn ich ein taktisches Portfolio habe, wo ich sage, da will ich Marktchancen nutzen, und wir sind immer nur long-only unterwegs, also wir setzen immer nur auf steigende Kurse, dann sind wir eben auf der Gegenseite nicht da. Ich kann natürlich auch, wenn es dann mal wieder richtig gerumst hat, kann ich natürlich auch sagen, dann gucke ich mir Derivate an, die eben diese Volatilität langfristig mitnehmen. Also Discount-Zertifikate, Discount-Optionsscheine, die profitieren eben dann von der extrem gestiegenen Vola, so ab 25 nach oben wird es interessant. Und dann muss ich mich nicht immer dann verstecken. Aber wie gesagt, meistens sind wir prozyklisch unterwegs und dieses Antizyklische fällt uns dann ebenso schwer.
Absolut, kann ich selber auch bestätigen. Wenn irgendwie alles nach oben geht, dann denkt man, oh, hätte ich jetzt investieren sollen, soll ich noch mit rein, scheint ja gut zu laufen. Und dann, wenn es schlecht läuft, ist man froh, wenn man nicht dabei war. Aber wir haben ja leider keine Glaskugel, wo wir wissen, wie es weitergeht, sondern
Genau.
können da so mit so ein paar Werkzeugen arbeiten, um uns vielleicht ein bisschen abzusichern, so das Depot in der Spur zu halten. Aber ja.
Genau, und umgekehrt, ich habe einen Bekannten, der sagt dann, ja, ich warte nochmal auf einen Rücksetzer seit 5 Jahren. Ne? Das ist das andere Thema dann. Ne? Dann sage ich auch mal, ja, ich verstehe, dass du meinst, der Markt ist zu teuer, aber auf was willst du denn warten? Ja, ich warte auf einen Rücksetzer. Sage ich, ist okay, auf wie viel denn? 5, 10, 15, 20? Also dann machen die meisten sich ja auch keine Marke. Brief und Siegel, wenn es dann -10% ist, dann heißt es dann, oh, jetzt kann es aber auch noch weiter runtergehen. Also -15, ne, kann ja auch. Und an einer gewissen Stelle dreht der Markt, wann, weiß kein Mensch, und dann bin ich wieder nicht dabei. Das ist ja das nächste Thema dann.
Ja, muss man ein bisschen die Balance finden oder wie du auch schon gesagt hast, das bedeutet ein Rücksetzer. Wo lohnt es sich denn wieder zu kaufen? Ne? Was ist denn ein Zeitpunkt, wo man einsteigen kann? Auch den muss man finden oder muss man ein bisschen Glück haben. Aber ja, mit Blick auf die Zeit, hast du vielleicht abschließend noch so ein paar Worte, ein paar Hinweise, die du teilen möchtest?
Ja, also wenn man das nochmal zusammenfasst, also wie gesagt, für das Langfristportfolio bitte nichts machen, einfach liegen lassen, auch bitte nicht so oft reinschauen und nicht immer wieder auch wechseln in Fonds A, B, C, einfach laufen lassen. Wenn ihr mal ein taktisches Portfolio habt, wo ihr sagt, dann nutze ich im Endeffekt wirklich Einzelwerte, spekulative Sachen, schaut einfach mal, ob es sich nicht lohnt, da mit Versicherungen zu arbeiten. Wie gesagt, das ist halt die eine Möglichkeit, sobald ich kaufe, dann vielleicht gleich ein Stop-Loss einzusetzen, Trailing-Stop-Loss zu nutzen. Oder wenn es dann eben mal ein bisschen versierter sein soll, schaut euch doch gerne mal diese Optionsstrategien an, dort ein Hedge einzusetzen. Wie gesagt, das machen die Profis auch schon seit vielen Jahren und das könnt ihr als Privatanleger auch recht günstig eben über diese Optionsscheine oder Toro-Zertifikate oder ähnliches, diese Short-Strategien. Und ja, man muss sich nur überwinden, im Endeffekt dann wirklich 2, 3, 4% seines Gewinns einzusetzen. Aber überlegt mal, das machen wir eben, wie gesagt, bei allen Versicherungen auch. Und dann bin ich langfristig besser aufgestellt, als wenn ich einfach nur sagen müsste, es muss schon irgendwie immer nach oben gehen. Vor allem bei solchen taktischen Portfolios muss das nicht mehr funktionieren.
Vielen Dank, Falco. Vielen Dank auch an die ganzen Zuschauer und Zuschauerinnen für die vorab eingereichten Fragen, für die aktiven Fragen währenddessen. Wir haben versucht, auf alles einzugehen, was thematisch irgendwie zuordbar ist, wozu du auch was sagen kannst und wo wir uns auch nicht zu sehr Richtung Anlageberatung bewegen. Deswegen seht es uns nach, wenn da vielleicht eine oder andere Sache nicht ganz konkret war. Aber ja, wer sagt, mich interessiert es total, der kann sich die Aufzeichnung nochmal anschauen. Die gibt es wie immer noch auf YouTube. Und ansonsten, wer sagt, Kassensturz, wie stelle ich mir überhaupt finanzplanungstechnisch aus? Nächste Woche Montag sprechen wir genau darüber. Ansonsten würde ich sagen, Falco, vielen, vielen Dank für die Einblicke. War für mich auch sehr spannend, nochmal so ein bisschen das Thema näher zu beleuchten, weil es doch etwas ist, womit man vielleicht sich so klassisch gar nicht auseinandersetzt. Ne? Auch im Hinblick strategisches Depot, taktisches Depot oder Spielgelddepot, wie auch immer man es nennen möchte. Von daher vielen Dank für die ganzen Einblicke, die ganze Beantwortung der Fragen und schön, dass du da warst.
Danke dir, Jana. Ebenso.